Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zu einer weiteren Sonderfolge vor der Wienwahl. In Kooperation mit dem neuen Online-Medium Zwischenbrücken haben Herausgeber Bernhard Odenal und ich Kandidatinnen und Kandidaten für das Bezirksparlament der Leopoldstadt interviewt, die für die Wahl am 27. April antreten. In unserer letzten Ausgabe sprechen wir mit dem aktuellen Bezirksvorsteher Alexander Nicolai von der SPÖ. Bevor wir mit dem Interview starten, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Seit 5 Jahren bringt Nordpost Interviews und Hintergründe zum Nordbahnviertel. Ich freue mich, wenn du meine Arbeit auf Steady mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt, um mein Vorhaben zu fördern. Alle Infos dazu findest du auf nordpost.at und in den Shownotes. Ja, wir sitzen heute nicht im Podcaststudio in der Hauswirtschaft, sondern
in der Bezirksvorstehung der Leopoldstadt.
Mit Alexander Nicolai, Bezirksvorsteher von der SPÖ. Und ich freue mich auf das kommende Gespräch.
Lieber Herr Bezirksvorsteher, die Wahlplakate sind, es geht um die Leopoldstadt. Es geht genau. Um mir, es geht um die Leopoldstadt. Das klingt jetzt sehr dramatisch eigentlich. Ist es so schlimm schon, dass sagen...
Das, du meinst, dass es dramatisch ist. Naja, also ich finde, es geht um die Leopoldstadt, es geht auch um die Zukunft und es geht das, was alles vorbereitet ist und dementsprechend auch weitergeführt werden sollte und natürlich auch nachhaltig etabliert werden soll. Auch nach meiner Zeit und für die Zukunft auch für diejenigen, die dann die Verantwortung haben. Und ich finde es einen guten Spruch, der allgemein alles zusammenfasst, für manchen halt ein bisschen härter klingt, aber es ist einfach so, es geht um die Leopoldstadt. Und ich finde das eigentlich gut.
Nach deiner Zeit, aber du willst jetzt schon bleiben, oder?
Ja, sicher. Also von denen gehe ich aus und von denen natürlich will ich das bleiben. Wir haben noch sehr, sehr viele Ideen und ich glaube, die Leopoldstadt braucht das auch, damit man auch wem dabei hat, der das auch umsetzt natürlich. Ja, da gibt es halt immer so einen, ich drittel das immer so einen, der negativ behaftet ist, der mitmachen will und derjenige, den es eigentlich nicht, sage ich jetzt nicht wurscht ist, aber der sich nicht beteiligt. Ja, und ich glaube trotzdem, da muss man dann heute halt auch schauen, dass das auch umgesetzt wird, weil sonst wird das nie was.
Was in den letzten 5 Jahren umgesetzt wurde, also das kann man relativ so sagen, davon haben wir gehört, gelesen und so weiter. Was würdest du sagen, was ist in den letzten 5 Jahren, was denn nicht gelungen war?
Also gar nicht gelungen ist es, dass wir ein Mädchenzentrum etablieren in dem Bezirk, weil das wäre schon schön gewesen. Wir haben das in Zehnten ähnlich aufgebaut. Aber das ist nicht das Mädchenzentrum, das ich mir vorstelle für die Leopoldstadt, weil es doch viele, nach der Pandemie, viele Jugendliche gegeben hat, aber insbesondere auch Mädchen, die vielleicht so einen sozialen Ort brauchen, die sich austauschen können, vielleicht einmal ein Rückzugsgebiet haben. Weil wir wissen ja auch, es gibt ja auch große Familien, wo die Geschwister Brüder sind und dementsprechend auch einmal so ein Zurückziehen haben und vielleicht unter den Gleichaltrigen oder unter Mädchen oder Frauen zu sein, wo man sich auch untereinander austauscht. Und ich habe das in der Pandemie gesehen, Matura zum Lernen war echt schwer, wenn man eingekesselt ist und wenn man keine Jugendzentren mehr hat und keine Anlaufstellen, dann ist es für die Person natürlich sehr schwer. 3 Burschen im Haus, Brüder, wo man sich auch noch kümmern muss und sie natürlich immer wieder in der Nacht lernend, in der Früh todmüde, ja, und dann noch in die Schule und dann noch alle Aufgaben machen. Also ich glaube, dass ein Mädchenzentrum für die Leopoldstadt, ein gut geführtes und gut etabliertes, eine tolle Geschichte wäre. Das ist mir leider nicht gelungen, aber ich bin ja permanent in den Gesprächen und hänge jeden Stadtrat im Ohr, dass das ganz, ganz wichtig ist, auszubreiten. Aber die große Leopoldstadt mit über 110.000 Personen braucht das.
Nachfrage, gibt's Ideen für einen Standort schon?
Also Ideen wäre Nordbahnhofviertel, wäre aber auch Altgebiet. Das schauen wir mal, wo es auch mit den, wir müssen ganz offen bleiben, auch mit den Mieten, mit den Lokalitätsgrößen und vieles mehr. Und dementsprechend müssen wir das schauen. Aber wenn es 2 wären, wäre ich noch glücklicher. Also, dass man 2 Teile bei, ich bin ja gleich unverschämt bei vielen Sachen. Und das Hallenbad, das ich mir gewünscht habe, weil ja natürlich die Anapart ausgefallen ist, die Raiffeisen einfach nichts machen will mehr, auch nicht mehr den Standard mitnehmen wie mit der Stadt und natürlich dementsprechend fehlt das. Also ich sage 110.000 Einwohner, 16.000 Nebenwohnsitze und vieles mehr, viele arbeitenden Menschen. Und was noch wichtiger ist, Die Schulklassen haben keine Schwimmkurse bei uns. Und das und auch die älteren Personen oder diejenigen, die einen Schwimmkurs brauchen, können den bei uns nicht machen. Sie müssen ausweichen, 22., 21., 21. Und das wäre schon eine tolle Geschichte für die Leopoldstadt, wenn wir das auch hier hätten. Wo auch immer, ich würde jetzt einmal auch sagen, kann man Standorte festlegen, Stadion, Bad in der Nähe, wo man gleich auch eine Überdachung machen kann, vieles mehr, wäre ein Standort. Das andere, wir sollten mal wirklich schauen, wo man das eigentlich hinbringen. Wäre ein Park oder was, will ich dort nicht haben, dass er da jetzt dann wegweichen muss. Aber ich glaube, ein Stadion wäre sehr gut angebracht, auch gut angebunden dann in späterer Folge. Und ja, das ist mir leider nicht gelungen, obwohl ich das sehr, sehr vehement immer auch mit so einem Mädchenzentrum, allen im Ohrliga, so Sportstadtrat und Finanzstadtrat, weil die sind eigentlich diejenigen, die Geld dazu verweisen. Und das wäre echt schön. Jetzt ist mir wirklich nicht gelungen.
Wir bitten unsere Interviewpartner immer, sich kurz selber vorzustellen, für all jene, die sie vielleicht noch nicht kennen. Erzähl einmal, wer du bist, wie du überhaupt in die Politik gekommen bist, wie du zur SPÖ gekommen bist.
Genau. Das mache ich sehr gerne. Also Alexander Nikolai, bin 55 Jahre, bin verheiratet, eine Tochter, die jetzt verheiratet ist, seit vorigen Jahr sehr, sehr glücklich und warte eigentlich nur mehr auf das Enkel oder die Enkel. Aber mein Leben war so, dass ich ja den Beruf Koch gelernt habe. Das ist auch aus der Familientradition. Mein Bruder ist auch Kochkenner. Meine Mutter hat ein kleines Gasthaus kurz gehabt in Wiener Neustadt. Wir haben das dort auch sehr gerne gehabt, weil da haben wir auch direkt, ich sage immer, bei der Futterstelle war das damals, aber auch bei den Eis gelebt und bei den Essen, da haben wir wirklich auch viel gehabt. Und das hat man auch mitgenommen, ja, als solche Sache. Den Lehrberuf habe ich mir selber gesucht. Alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, habe ich mir eigentlich selbst aufgebaut. Und dann in späterer Folge natürlich mit meiner Familie. War vorher Fußballspieler in der Schülerliga und vieles mehr. Habe auch selbst Fußball gespielt bei den Wiener Linien. Nur mehr zweite Klasse, weil mehr hat's nicht gereicht. Aber dafür gibt's andere Profis. Bin dann aus dem Kochlehrberuf dann Küchenchef geworden im ersten Bezirk. Also in der, sag jetzt einmal, im Karussell Wien. Das war der erste Schweizer Betrieb in der Krugerstraße. Der zweite Betrieb war ein japanischer Betrieb. Ich habe die japanische Küche auch mitgemacht. Hab dort das Washoki, das ist Washoko-Küche, das ist die traditionelle Hausküche, das Käsige mitgemacht mit den Menüsets, die am Boden serviert werden von den Kellnerinnen und natürlich das Teppanyaki mitgemacht. Das war dasjenige, wo du wirklich arbeiten als Kenner am Ding. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, ist aber dann noch eine Situation, wo dann auch mein letzter Nachmittag mir jedes Mal weggenommen worden ist durch Meetings, habe ich dann irgendwann einmal den Schlussstrich ziehen müssen, weil sonst wäre überhaupt nichts frei gewesen. Bin dann in normale Küche, Wiener Küche, wieder zurückgegangen ins Kaffeehaus Falk, am 22. War dann dort ein 2,5 Jahre und dazwischen habe ich Stammgäste gehabt, die bei den Wiener Linien gearbeitet haben. Busbetrieb, Straßenbahn, aber Busbetrieb mehr. Und eines Tages ist am Abend dann einer gesessen und sage, hörst, wir kennen so lange, willst nicht einmal vielleicht wechseln, dann heißt vielleicht, du bist jung, verheiratet und alles, willst du dann mal schauen, ob du was anderes machen willst? Sag ich, ja, aus dem Koch rausgehen, wir haben B-Schein, was will ich denn bei den Wiener Linien, kann ich das nicht. 7 Wochen später bin ich am Bus gesessen, habe meine Ausbildung gemacht zum Bus, den Dora-Schein, Reisebus auch gemacht, die Ausbildung, LKW-Schein-Ausbildung und alles noch gemacht. War dann kurz auch Jugend- und Betriebsrat, Personalrat, bin Betriebsrat gewesen, dann Vorsitzender, Obmann der größten Busgarage, bis in den Zentralbetriebsrat hinein bei den Wiener Linien gewandert. Dazwischen bin ich noch in die Sektion gegangen, weil ich gesagt habe, ich habe angefangen, weil ich im Koch drüber war, im 22. habe ich im 22. angedockt an eine Sektion, Steigendesch, und habe dort auch probiert, meine Kochtechnik auch mitzunehmen, was er zum Erleichtern ist. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Da war eine Crew drinnen, die gemeint hat, na, das machen wir uns eh schon alles. Und bin dann geblieben im zweiten Bezirk, weil ich ja da auch meine Busgarage gehabt habe, ehemalige Busgarage des Pflegewohnhaus Leopoldstadt. Bin dort drinnen auch der Obmann und Stellvertreter gewesen und bin in die Sektion gegangen. Die Partei hier in die Walcherstraße, also Hillerstraße hinauf, in die Sektion 20. Dort habe ich meine Karriere gestartet. Dort habe ich meine Subkassierungen, Stellvertretung, Kassiertätigkeit, Hauptkassier, stellvertretender Vorsitzender, Vorsitzender 97 und habe mich eigentlich raufgearbeitet. Und 2010 bin ich dann Bezirksrat geworden und bin eigentlich schon hier im Haus seit 97. Sektionsleiter in der Fraktionssitzung, dann 2001 Bezirksrat. Bin 2009 der Geschäftsführer der Leopoldstädter SPÖ geworden, habe das bis zum Dezember 2020, wie angelobt worden bin, als Bezirksvorsteher auch gemacht. Mit großer Leidenschaft, Menschen, ehrenamtliche Menschen zu haben. Ich habe über 350 ehrenamtliche Menschen gehabt. Das war wirklich eine gute Geschichte, weil jeder gern was gemacht hat. Ja, und so bin ich einfach immer irgendwo reingerutscht, viel mit Finanzen, viel mit Verkehrstechnik zu tun gehabt, mehr Finanzen natürlich. Ja, und so sitze ich heute als Bezirksvorsteher, hätte ich mir damals ja auch nicht gedacht, als Bezirksvorsteher der Leopoldstadt und darf auch hier mitgestalten für die Zukunft. Und das ist nicht nur ein Job, das ist eigentlich eine Berufung und das liegt im Blut drinnen. Das ist jeden Tag schön sein, aufzustehen und bis in die Nacht zu arbeiten, auch Montag bis Sonntag. 24/7.
Aber das heißt, hauptberuflich in der Politik bist du jetzt seit 2009 oder 10 oder war das dann schon vorher?
Nein, 2009. Weil hauptberuflich bin ich ja Buslenker gewesen, habe meinen Beruf gehabt, war Betriebsrat und dann 2009 bin ich hauptberuflich in der Partei als Geschäftsführer gelandet und seitdem bin ich als Bezirksvorsteher, der mehr keine Nebenschichten haben, was auch gut ist, auch keine Besitze haben, keine Firmenbesitze, also dass man sich wirklich nur konzentriert auf die Politik.
Off-topic ein bisschen, welche Buslinie war die liebste? Nicht zum Fahren?
26a, das war eine lange, das ist Kakran Richtung raus Großenzersdorf.
Und 317.
Das war eine der super Geschichten, weil das war eine lange Tour und jedes Mal viele unterschiedlichen Abteilungen, die du gehabt hast, auch nur im 22. bis hinaus Großenzersdorf in die Endstation. Also das war eine große Herausforderungen. Und was schön war, war das, dass wir ja 2008 bei der Europameisterschaft, da war ja ich auch bei den Wiener Linien und da haben wir damals die Ringrunde erarbeitet, wo zwei Busse gefahren sind am Ring und die anderen nur mehr angedockt sind, damit keine Verspätungen sind in dieser Zeit. Das hat wirklich gut funktioniert. Schade, dass das aufgegeben hat, weil das war eine ausgeklügelte Sache. Jetzt muss man halt andocken, warten auf den nächsten Nachtautobus und so. Aber Nachtautobus war auch eine Herausforderung. Ich bin ja lange, lange gefahren, Nachtautobus auch. Das war eine große Herausforderung.
Wahrscheinlich so einiges, oder?
Und dann, wir waren ja früher 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schwedenplatz. Und dann sind wir erst geworden, 32er, 33er, 26er und 23er und solche Sachen. Das ist ja zuerst später, wenn man dann angepasst hat, gemerkt hat, wo wollen die Leute eigentlich hin? Ja, und dann hat man das natürlich angegliedert an den normalen Busbetrieb oder an die Linie und hat es ein bisschen abgeändert als Nachtautobus. Aber das war auch eine Herausforderung, in der Nacht zu kommen und in der Früh waren die anderen noch halb schlaftrunken noch gekommen sind oder weggegangen ist, dass dann nach Hause gegangen ist.
Ich habe mal gehört oder mehrmals gehört, es gibt schon innerhalb der Wiener Linien so, also das passt jetzt nicht zum Bezirk, aber mich interessiert es einfach. So, also so ein bisschen so dieses Konkurrenzdenken, oder nicht Konkurrenz, aber so sagt man, also die Reibereien zwischen...
Prima ist am Punkt, der Gleisbäm und der Gummiradler. Ja, die gibt
die
es schon, Bäm aber...
Die sind besser als die anderen, oder?
Ja, das ist, man hat das immer gemerkt, also der Buslenker an sich hat den schwarzen Mantel gehabt früher, das gibt es ja auch nicht mehr, der schwarze Mantel, das hat uns unterschieden, wo man gewusst hat, das ist ein Buslenker und das ist ein Straßenbahnfahrer und der Straßenbahnfahrer hat immer so Uniform angehabt mit der Schlaufe fürs Pfeifferl, weil er ja auch Einweiser war. Wir haben es im Sakko gehabt oder in der Tasche drinnen gehabt, weil wir haben uns ja auch selbst einweisen müssen. Aber das natürlich auf der Schiene war das anders, weil du bist nach hinten gegangen, hast frei gemacht mit der Kurbel, hast den Stopper aufgemacht und dann ist er zurückgeschoben und er hat immer gepfiffen. Erst, also unterschiedliche Pfeiftechniken und das war der Unterschied. Aber im Endeffekt, wenn es um die Wiener Linien gegangen ist, um das Personal, sind die zusammengestanden nebeneinander. Und das war das Schöne, diese Rivalität, ja. Ich finde es witzig, das ist so wie in einer Familie, unterschiedliche Berufsteile, naja, sei nur ab, du hast ja noch was gelernt, der andere hat studiert und danke, Peter, das ist doch alles. Man macht es mit ein bisschen einer Liebe, ist so eine kleine Reiberei entstanden und ich finde es nett.
Mein Podcast dreht sich ja rund ums Nordbahnviertel seit 5 Jahren. Was hätte man im Nordbahnviertel anders machen?
Das ist eine große Herausforderung. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich war ja von ersten Tag an dort. Ja, ich bin ja der Bezirksrat, der erste Bezirksrat, der dort im Nordbahnviertel zuständig war. Das dann damals in Christoph Zich übergeben und anderen Miriam Kais, wo es natürlich anders war. Es war damals das Versprechen, die öffentlichen Flächen, Parkflächen zum Beispiel, von drei Parkplätzen auf eine zu reduzieren. Alles andere sollte in den Keller marschieren. Und das war damals so eine Abmache. Das hat dann mit Bauordnungen, Änderungen, ist dann immer weniger Parkgaragenplätze geworden und der Druck natürlich nach oben. Bike and Swim und solche Sachen, wo es geheißen hat, man braucht ja kein Auto, man fährt ja eben mit dem Rad hin. Das funktioniert halt gar nicht mehr, so 90% Autofahrer und 10% Radfahrer oder privat im Hobby noch selbst Radfahrer. Was hätte man anders machen können? Das ist jetzt da in der jetzigen Situation vielleicht nach der Evaluierung, nach dem, wo man einfach dann mitlebt, vielleicht eine Situation, wo man mehr Platz geschaffen hat dazwischen, in dem Zwischenräumen. Nicht die Parkanlagen, sondern diejenigen frei zu machen, dass auch im öffentlichen Bereich mehr Platz ist. Die Begrünungsmaßnahmen sind damals toll auch funktioniert, aber in der damaligen Zeit. Heute müsste man mehr machen. Heute müsste man den Park größer machen, heute müsste man die Bäume anders setzen, heute müsste man wirklich automatische Bewässerungen reinbringen, viel mehr Schattenplätze. Also wenn wir damals gewusst hätten, dass die Hitzewelle eine so eine Steigerung annimmt, hätte man, glaube ich, damals schon anders reagieren müssen, mit Sonnensegeln und allem.
Aber wenn du sagst, mehr Freiraum hätte sein müssen, dann hätte man ja weniger Wohnungen bauen können.
Ja, das ist aber der Unterschied, wie die Wohnungen bauen. Also diese Setzungen, die im Außenbereich, also Wien, also die freie Mitte war ja auch nicht irgendwie geplant, sondern es wäre ja das komplette Gebiet verbaut gewesen, ja, mit einigen kleinen Parkanlagen. Damals sind wir da, Gott sei Dank, 2013 auf das draufgekommen, dass man es auseinanderschiebt, dass die freie Mitte auch bleibt, dass natürlich damit auch verbunden die Häuser ein bisschen am Mauernschirm ein bisschen höher geworden sind, ist natürlich der Oberlust drauf, den man zahlt dafür. Ja. Aber ich glaube, dass das damals eine gute Entscheidung war, die freie Miete so zu etablieren, dass sie 9,4 Hektar wirklich freie Miete sind. In den Parkbändern. Ich glaube, dass auch die Nutzungen in den Häusern damals genauso wie heute funktionieren. Die Parkflächen hätte man vielleicht anders orientieren müssen nach außen hin oder in den Innenbereich. Vielleicht hätte man eine Buslinie richtig durchführen müssen oder eine Straßenbahnlinie so wie jetzt. Aber das war damals nicht so, weil das war Stück für Stück gedacht. Also nicht in den ganzen Konvolut, aber ein Stück für Stück. Ich finde trotzdem den Nordbahnhof gut gelungen. Ich finde ihn auch schön. Ich finde ihn auch dementsprechend, die Erdgeschosszonen sind ein eigenes Kapitel. Das muss ich auch gerne wissen. Ja, das machen wir auch, glaube ich, jetzt einmal extra, weil das hat nicht wirklich funktioniert. Also das hätte von Anfang an gleich mitmachen sollen, ja, dass das wirklich tut, so wie in jedem Wohnhaus, dass auch jeder, der Betreiber auch sich selbst seinen Erdgeschoss Bewohner mitnimmt, welche Firma das auch immer sein möge oder welcher Unternehmer das ist. Das wäre eine der Sachen, wo ich gesagt habe, das hätte man mehr angeben müssen, dass das nicht abgegeben wird in Quartiers, also jetzt Quartiersmanagement oder dann Erdgeschossmanagement. Das hätten die Wohnbauträger selber machen müssen. Das wäre schon ein anderes Feeling gewesen und auch viel mehr, wenn so angewandert ist, viele Jungfamilien, viele Kinder, hätte man auch schon an das denken müssen, was findet eigentlich im Erdgeschoss statt. Hätte man mehr Freiräume für den Innenbereich machen müssen, hätte man aber auch, ich sage jetzt ein Kindercafé, ich sage das auch so, ein Kinderelterncafé, etabliert sich auch gut und eine Durchmischung, was wirklich da braucht. Und ich glaube, dass wenn es jetzt uns auch gelingt, nicht als Politik dürfen wir uns da nicht einmischen, mischen wir aber trotzdem ab und zu in die Nordbahnviertelgeschichte ein, weil das, was damals passiert ist, voriges Jahr, auf die Jahre gesehen vorher, hätte nie passieren dürfen. Also da hätten die Wohnbauträger viel schneller reagieren müssen, weil sie haben es ja gemerkt.
Wobei, also es hat doch in der Seestadt ein ähnliches Konzept, könnte man vor, besser funktioniert, also mit der gemeinsamen Verwertung der Erdgeschosszonen.
Da hat man es aber von Anfang an gleich gemacht. Das war am Anfang nur die Überlegung, wie macht man das mit dem Erdgeschossmanagement und wie wir draufkommen, wir brauchen das. Eine Verantwortlichkeit, diejenigen, die die Erdgeschossmanagement, hat man in der Donaustadt das sofort gemacht. Da hat man das sofort etabliert, hat man das reingebracht und es ist gelaufen und sofort bei jeder Besetzung, bei der Besprechung und bei den Bauträgern hat man sofort gesucht, wer passt dort rein.
Weil die Idee war ja gut von der Nordbahnviertelservice im Prinzip, dass man das kuratiert, dass man das als Einkaufsstraße denkt und halt nicht Kraut und Rüben ansiedelt, sondern ein Konzept dahinter.
Ja. Funktioniert halt so. Also die Einkaufsstraße war am Anfang gar nicht etabliert, in dem Sinne, das nehme ich jetzt aus, weil das war es damals nicht. Also aber die Erdgeschossmanagement zu besetzen, war schon eine Überlegung, ja, dass das auch Schritt für Schritt, wenn das wächst, auch mitwächst, ja. Es passt dort noch immer eine Bibliothek ein, das fällt ja auch, das sage ich jetzt einmal, es hilft uns, dass wenigstens ein Buchladen drinnen ist, ein Spielladen drin ist, aber so eine Bibliothek, das wäre schon echt eine coole Geschichte, ja, weil das ist eine Anlaufstelle und wenn ich sage, Bildung weiterzubringen, ist eine super Bildungseinrichtung neben allen anderen Bildungseinrichtungen. Aber ich hoffe, dass jetzt das Quartiersmanagement das gut in den Griff kriegt, dass man mit den Bauträgern, die die Verträge abschließen, auch unterstützend den Bauträger, denjenigen, die da einziehen, mitmachen. Und ich glaube, das ein bisschen Luft muss man ihnen geben, aber ich glaube, sie werden es hinkriegen.
Kurze Nachfrage zu den Bibliotheken.
Ja.
Das wäre eine politische Entscheidung dessen, oder? Weil es hat immer geheißen, es gibt ja eh schon zwei, die in der Engertstraße und die in der Zirkusgasse.
Genau.
Ist jetzt beides öffentlich nicht ja. so einfach zu erreichen? Also nicht.
Öffentlich ist, ja, zu erreichen. Also die sind etabliert. Mhm. Ja, die sind in ihren Gebieten etabliert. Mhm. Ich aber nur, ob das jetzt eine politische Geschichte ist, du musst ja von der Stadt bezahlt werden, ja. Und das muss mit den Bauträgern abgeschlossen werden. Also meine Aufgabe ist es, ich brauche es und ich wünsche mir das. Und dann in der Obrigkeit und auch in der Stadt muss ich mir das verhandeln. Das ist beim letzten Mal abgelehnt worden, weil jetzt die Zeit noch nicht ist, weil es zwei Etablierungen gibt. Vielleicht ändert sich irgendwann einmal die Situation und man kann ja draufbleiben.
Das heißt, es bleibt ein Thema
für dich? Es bleibt für mich ein Thema, weil das, glaube ich, für das große Gebiet auch eine gute Zentrale wäre. Wo auch immer die sitzen möge. Ja, aber ich glaube das schon, dass das auch gut ankommen wird. Ja, also ich mache meine Bücher Telefonzellen, die da stehen, die habe ich damals eingepflegt, weil es nicht gegangen ist, habe ich dann das eingepflegt wenigstens, weil ich sage, und das funktioniert super, gegenüber den Büchertaschen, die damals die da und da weggerissen kaputt waren. Und diese Bücherzelle ist super, die ist auch schon eine Tauschzentrale geworden, aber es ist so. Ich glaube, das macht das Leben auch dort so lebenswert, dass das auch genutzt wird und nicht verschandelt wird. Und das ist es nicht. Und ich freue mich wirklich. Da auch eine Bücherzelle am Max-Winterplatz. Ich bin im Odeonpark und eine derzeit drüben bei der Schule. Und die hat sich etabliert.
Damit das Gespräch jetzt nicht allzu harmonisch wird.
Das haben wir vorgestellt.
Genau. Ja. Es ist ja so, sowohl im Nordbahnviertel als auch im Nordwestbahnviertel jetzt eigentlich, dass sich die Stadt aus kulturellen Aktivitäten dort komplett zurückgezogen hat und es den privaten Bauträgern überlässt. Also, ist das gescheit? Hätte die Stadt da nicht Verantwortung auch selbst kulturell in so großen Gebieten, jeweils 20.000 Menschen, die da wohnen, in einer Kleinstadt, selbst aktiv zu werden, selbst Institutionen bauen?
Ja, das ist damals aber aufgearbeitet gewesen, also so wie die Hauswirtschaft und viele mehr, die ja selbst sich etabliert haben, auch Vorstellungsrunden gemacht, was sie alles machen wollen. Nicht, dass die Stadt sich rauszieht, der Bezirk sich rauszieht, ja, das stimmt gar nicht, ja. Aber es gibt viele Etablierungen, die da drinnen selbst aktiv sind, ja. Und die Programme. Und wenn dort ja die Förderung, so wie wir im Bezirk haben, wenn Vereine sich anmelden, kriegen sie die Kulturförderung, vieles mehr. Es etabliert sich gerade die chinesische Community, kommt in den Rudi-Bettner-Park und viele. Die Kultur fängt gerade an zum Leben und entzieht dort nein. Und ich glaube nur immer, dass die Taborstraße eine Schlüsselstelle für beide Bezirke ist. Von der Kunst und Kultur. Und das werden wir auch aufrechthalten. Wir haben ja damals auch die Straße der Kunst etabliert in der Taborstraße und die wollen wir durch den gesamten Bezirk auch in den Nordbahnhof dort reinziehen, in die Kulturebene. Ich hoffe, dass das mit dem Kaffeehaus, mit dem Wasserturm auch funktioniert, dass wir dort auch Kunst, Kultur auch dort etablieren können. Vielleicht findet man auch einen Pächter, der das gerne macht. Das wäre echt cool, weil das da jetzt auch bringen dort in dem Viertel.
Das ist aber ein schöner Punkt, weil eigentlich, es gab doch mal das Konzept Wasserturm überhaupt sozusagen als Kulturinstitution. Jetzt vermietet die ÖBB das sehr hohen Preis, muss man sagen.
5.000 habe ich gelesen. Genau. Ja. Nein, die ÖBB, aber da muss ich wieder zurückfahren, weil die ÖBB habe ich ja schon seit, weiß nicht, 12 Jahren Gespräche. Gefühlten 20 Jahren, ja, aber gefühlte 12 Jahre, wo damals auch mit der ÖBB, weil die gibt ja die Grundstücke eins nach dem anderen der Stadt ab. Ja. Und der Wasserturm, also eigentlich die Wasserladestation des Nordbahnhofs, ist der Wasserturm für uns etabliert und somit bleibt der Name Wasserturm über. War damals auch eine Ansicht, wo wir gesagt haben, kann man mit Bauträgern zusammenarbeiten, die das übernehmen. Damals war auch der Sozialbau dabei, der G7 dabei. Das hat sich irgendwann noch die ÖBB dann gesagt, wir machen das selber. Die große Bitte war ja auch von meiner Seite, und das war damals auch gewünscht, dass die ÖBB nicht nur ein Kaffeehaus etabliert, das was wichtig ist, Kultur auch stattfinden zu lassen und auch einen Treffpunkt zu schaffen und dieses Bauwerk auch in einen Mittelpunkt zu schieben, dass das einer der Wahrzeichen dessen ist vom Nordbahnhof. Ich gehe davon aus. Ja, also ich sehe es so wie im Broder das Riesenrad, ist für mich der Wasserturm das Wahrzeichen des Nordbahnhofs. Man hat damals die Brücke saniert, man hat damals Schienen drinnen gelassen. Und für mich war es auch in der Verantwortung der ÖBB, dass sie dort auch eine Erinnerungsstätte machen im oberen Teil. Dass dort auch an die Zeiten erinnert werden, wie es nicht so schön war, wie es die dunklen Seiten der ÖBB-Seite war und auch die Geschichte des Nordbahnhofviertels. Und das etabliert mit denen, dass unten das Café ausstattet, mit einem Klo, was öffentlich zugänglich wäre, weil das wäre auch so ein Punkt gewesen, den wir gerne gehabt hätten. Bis sie dann die ÖBB jedes Jahr immer wieder weiter zurückgezogen hat, das sind nur die Finanzierungen, da ist müssen wir das. Jetzt haben wir es endlich an den Punkt gebracht, wo sie es vermieten, wo wir dann Bescheid bekommen haben, es machen keine Erinnerungskultur in diesem Haus, sondern nur das Kaffeehaus. Das finde ich echt schade, weil wir werden auch in Zukunft schauen, ob wir nicht mit Steel und vielen anderen arbeiten, mit einer so einer Geschichterzählung, mit den QR-Codes geht das heute ja super, wenn es so auflistest. Das werden wir auch noch einbringen in der Stadt, dass wir das dort noch als Etablierer machen. Und die ÖBB leider sehr, sehr spät mit der Sanierung und Weitergabe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Miete, also da muss ich ganz ehrlich schlucken, weil 5.000 Euro, das muss dann mehr wirtschaften. Und auf dem Miniraum plus dem, dass ich ja noch Personal brauche, weil das werden ja der Lani schupfen können, Personal brauche, meine Sozialabgaben habe, meine Steuern, meine Rücklagen, wenn ich irgendwas verbessern will. Also das wird ein schwerer Punkt. Aber da bin ich auch schon. Irgendwann haben wir nächste Woche oder übernächste Woche die ÖBB bei mir. Da werde ich es noch einmal sagen, dass das nicht so funktioniert, also dass das ein unverschämter Preis ist.
Ich muss sagen, es schaut nicht einmal am Rendering unten, also das Café attraktiv aus drinnen. Ja, also es ist, glaube ich, schwierig und ich glaube, die Ausschreibung läuft seit Herbst, also seit letztem Jahr.
Ja, ich glaube, das so viel haben sie gar nicht an. Ja, gut, ja. Ganz offen ehrlich, wenn wir heute hingehen, wurscht jetzt wir drei, jeder einzeln, wenn sie ja sagt, ja, das mich interessieren, wäre eine super coole Geschichte, ich könnte das Nordbahn-Treffpunktchen werden, zusätzlich an Kultur- und Kaffeebetrieb. Und dann daneben habe ich das, wie schaffe ich die 5.000? Weil die 5.000 sind es ja nicht. Sehr viel mehr Personalkosten und alles noch dazu. Ja. Also ich muss rechnen, dort mit einem Zehner im Monat, wie schaffe ich es auf diesen kleinen Fleck, eine so hohe Summe zusammenbekommen, dass ich noch überlebe. Oder überhaupt ins Überlegen komme, dass ich mir immer selber noch mein Leben leisten kann und vieles mehr. Aber das werden wir auch noch einmal mit der ÖBB besprechen. Also das ist nicht so lustig dort. Also ich habe es auch nicht wichtig gefunden, dass sie sich so lange Zeit lassen haben. Ja, also das war eine Situation, die nicht sehr gut war. Ja, sie hätten das viel schneller arbeiten können.
Wo wir jetzt gerade schon bei der freien Mitte sind, gehen wir doch gleich zum Mistplan.
Die Rubrik Mistplan.
Ich meine, wo stehen wir jetzt? Also, das stand ja auch bei uns, sagen Bürgerinnenversammlung wird jetzt nicht stattfinden. Ja. Die Grünen sind empört, ein Skandal. Erst mal, warum nicht und wie ist der Stand? Also, kann die ein M48 jetzt einfach sagen, wir machen das bei der Innenstraße und das wird passieren.
Braucht es ja dann nur zur Fleckenwidmung. Die gibt es ja nicht einmal noch in der Innenstraße. Ja. Erst, ich fange vorne an, also mit den Grünen, ja, sie waren bei der Volksanwaltschaft, sie wollen das dort einbringen. Ich kann erinnere nur an die Sport- und Fahnenhalle in der Venedigau drüben, wo die M51 einen Standort gehabt haben. Heute ist eines der best- und beliebtesten Standorte, die es ist. Sie ist voll ausgebucht, hat Gold-Silber-Auszeichnungen, kriegt noch mehr Auszeichnungen. Ich finde es auch wichtig, den Sport auch dort hinzubringen. Das ist auch mit Bürgerbeteiligungsgeschichte, also Bürgerversammlung auch gewesen. Ja, das ist auch drin. Hat lange gedauert, aber ist halt. Bei dem zweiten Teil jetzt Missplatz bei dieser Einbringung. Also ich weiß, dass Wahlkampf ist. Ich bleibe auch bei denen. Ich lass eigentlich rein und sachlich und fachlich diskutiere den Wahlkampf auch. Ich möchte jetzt nicht wem angehen, das ist nicht meine Art. Ja. Aber ich werde schon ermahnen, da ein bisschen zurückzuschraufen. Ja. Also erstens einmal habe nicht ich abgelehnt, die Versammlung nach dem Paragraph 104c, sondern die Stadt aus Rechtsauskunft und Juristik, dass das falsch adressiert ist, nicht direkt an das, was Eigeninteresse ist des Bezirkes. Da geht's, da ist nicht mehr noch Flächenwidmung, nicht einmal das fertig, nicht einmal noch angesetzt. Es gibt nur einen Kauf eines Grundstückes und die ÖBB-Stammstreckenumbauten. Und das liegt nicht in meiner Sache. Wenn ich alles mir prüfen lasse und ich kriege von der Stadt eine Ablehnung dazu, dass es nicht stattfinden muss, und jetzt sage ich nicht, dass eine Versammlung oder eine Bürgerinformation stattfinden wird, sage ich gar nicht, sondern das Stück, wo jetzt die Grünen sich aufhängen, das findet halt nicht statt, wie sie es formuliert haben und eingefordert haben nach dem Paragraph 104. Und das ist die Absage gewesen. Sie haben auch den ganzen Konvolut bekommen, den Satz, den wir bekommen haben, das haben wir auch weitergeleitet. Ich habe auch in späterer Folge auch allen Clubobleuten das weitergeleitet. Und somit sind meine anderen Fraktionen genauso in dem, dass das stimmt, dass das auch so angenommen ist und einfach nicht weiter diskutiert werden müssen, obwohl es nicht fertig ist. Der Missplatz, die Leberschaft braucht einen Missplatz. Punkt. Wenn ich das so frage. Wenn ich dann frage, muss der in der Innenstraße stehen, ist es eine andere Diskussion. Und die haben wir ja schon gehabt. Auch obwohl ich sage jetzt einmal über den Medienbereich eine andere Geschichte. Es hat einen Lauf genommen, das ein bisschen anders war, ja. Aber die meisten Menschen nach den Gesprächen wollen nicht dort unbedingt diesen Missplatz haben, ja. Das muss man auch akzeptieren. Und im Abkommen, im Koalitionsabkommen steht auch ganz detailliert drinnen, der Missplatz im Umfeld des Nordwestbahnhofes. Das habe ich alles prüfen lassen. Und das ist nicht, das, im Nordwestbahnhof geht es nicht und auf der Örtlichkeit funktioniert es nicht, weil die Größe des Missplatzes muss eine gewisse Größe haben. Und das habe ich gesagt, okay, dann übergebe ich das, aber es ist vor mir schon diskutiert wird unter Charlie Horror, unter Lichtenegger und jetzt bei mir. 2020 im März ist es geschlossen worden unter der Lichtenegger, Uschi. Die haben, im 48 hat es damals geschlossen. Bis zum Dezember hat es nicht die großen Aufregungen gegeben. Es ist immer nur, na, schauen wir mal, wir brauchen einen Missplatz. Die großen Aufregungen hat es nicht gegeben.
Damals hat man es mit Corona erklärt und das
war. Ja, aber Corona, also die meisten Zeiten, wir haben dann Öffnungen anderer Betriebsteile gehabt, weil ich das anders dokumentieren kann. Ich bin dann auf den Beschluss angefahren, weil ich gesagt habe, wo ich noch nicht Bezirksvorsteher war, wir haben im September 2020 einen einstimmigen Beschluss gefasst. Für die Dresdner Straße. Den habe ich bis heute eingehalten. Jetzt im März haben wir eine Sitzung gehabt, wo wieder ein Antrag eingebracht wurde, wegen der Flächenwidmung in späterer Folge, den haben wir auch einstimmig angenommen. Also wir oder ich bin nie umgefallen, habe das noch nie dementiert. Wir brauchen einen Missplatz. Die Diskussion liegt jetzt auch an der Stadt, weil sie so endlich freigeben oder sagen, wo dieser Missplatz echt stattfinden soll. Das hat der Czernowski ja gesagt. Wir werden nach dem Wahlen sich hinsetzen müssen und einen Platz suchen. Ja. Aber definitiv suchen, nicht mehr der Bezirk suchen und freigeben, sondern die Stadt, weil die muss ja auch mit der MA48 dann bezahlt werden, der Platz und die Umbauten und wo der dann auch immer stattfindet. Und definiert ist noch immer nicht die Innenstraße direkt. Die 48er wünscht sich das gerne in der Innenstraße. Ja, aber 48er sind Beamte. Und dementsprechend gibt es dazu Stadtrat und gibt es eine politische Verantwortung und die wird dann sagen, wo das stattfindet. Und wir werden dann schauen, und da werde ich auch dabei sein, dass man das ja gut vorbereitet für die Menschen, die dort wohnen, dass auch diskutiert wird und nicht gesagt wird, so schaut das aus und da darfst du vielleicht einen Vorbau suchen oder vielleicht irgendwo ein Gittergerüst oder irgendwo eine Berankung. Na, so funktioniert das bei mir auch nicht, ja. Also das werden wir dann schon gemeinsam machen und nicht allein ich nur die Stadt oder die 48er regieren lassen auf dem Punkt. Ja. Stadt ist entgegengekommen und hat gesagt, wir werden das nach der Wahl auch gemeinsam angehen.
Würden Sie einen Zeitrahmen, weil sich trauen zu sagen, wann wird die Leopoldstadt wieder einen Wiesplatz
bekommen? Nein, das werde ich nicht machen, weil das wäre nämlich eine Sache, die unverschämt gegenüber den Bürgern wäre. Ja. Das ist genau das Gleiche. Wir diskutieren seit 9 Jahren über den Wiesplatz. Und jetzt dann sage ich, naja, in 1 Jahr oder 2 Jahren ist das erledigt, dann machen wir das schon. Nein, das kann ich wirklich nicht. Also das wäre jetzt der Ding. Wenn ich die Informationen hätte, dann hätte ich sie rausgegeben. Die habe ich nicht. Und das werde ich auch so rein wirklich von denen freihalten, dass dort nicht ein Datum oder eine Zeit festgelegt wird, wo dann sagt, naja, jetzt haben wir aber schon wieder, es ist nur immer nicht da und was macht's mir jetzt dann? Also wenn es da ist und mit der Stadt auch in der Verantwortung getreten ist als Bezirk, werden wir vehement draufbleiben. Und wir bleiben trotzdem bei dem, was wir beschlossen haben. Einschwierig.
In den letzten Jahren war der Fokus sehr stark auf den Nordbahnviertel. Es ist natürlich in anderen Teilen des Bezirks auch einiges passiert. Wenn du jetzt vorausschaust, die nächsten 5 Jahre, wo liegt die größte Aufmerksamkeit? In welchem Kretzel? Wo ist die größte, unter Anführungszeichen, Baustelle?
Also Baustelle, die größere Veränderung. Ja, Baustellen wird es immer geben, aber die größere Veränderung. Ich sehe es am letzten Teil des Nordbahnhofstücks. also die Dresdner Straße, Innenstraße abbildet, dass man dort das noch weitergehen, also von der Taberstraße beginnend nach vor, dass da eine große Veränderung gibt. Wir haben jetzt gerade die Trasse der 12er Linie dort und alles, das sind ja eigentlich sehr, sehr schnell und sehr weit schon, ja. Das muss man auch sagen. Jetzt wird dazwischen halt noch das Teilstück, das hageligste Teilstück Reichsbrücke gemacht. Das wird jetzt auch in der Abfolge anderthalb Monate fertiggestellt dann das, aber das fängt jetzt am 11., glaube ich, am 11. April an. Dann sitze ich bis in den Mai hinein, dort werden wir das. Das ist eine der Baustellen, die jetzt der Fertigstellung kommen und die eigentlich mit Schulbetrieb 2025 fährt. Im Sommer sind sie fertig, es wird kleine Bauarbeiten geben, es wird auch Probefahrten geben und im September bei Schulbeginn fährt die 12er Linie. Der große Teil, der mich beschäftigen wird, und das habe ich vor 3 Jahren schon angefangen, war die Taberstraße. Die Taberstraße war, nachdem ich das Package endlich ablegen haben dürfen von der Praterstraße, weil das auch eine lange, lange Diskussion und auch nicht geschafft worden ist in vielen Jahren vorher, ist es endlich fertig und ich bin echt froh. Es wird das Praterstraßenfest am 16.05. geben, ein großes mit 48 Beteiligungen derjenigen, die auf der Praterstraße arbeiten und leben. Und das ist ein wirklich super tolles Geschichte. Und somit hat sich auch für mich ergeben, Praterstraße für mich Rucksack abgelegt, nächsten Rucksack auf, den ich immer wieder befüllen werde. Wir gehen auf die Taberstraße. Und das ist so eine Geschichte, die ich die letzten Jahre mitbekommen habe. Die graue Maus ist wirklich eine riesengroße graue Maus und eine lange graue Maus geworden. Richtige Schlange schon. Und die habe ich dann gesagt, wir werden das dort als erster nach der Wahl mit Bürgerbeteiligung beginnen, mit Stadt auch Informationen zu beginnen. Wie kann etwas ausschauen? Was muss die Grundvoraussetzung sein? Was kann nicht sein? Was geht nicht, aber was wäre auch möglich von der MA42, von der MA28, die Verkehrstechnik, also die alles umsetzt, die F46 von der Sicherheit, von der 19er Stadtentwicklung und alles wäre. Gebietsbetreuung wird damit, Bürger, Stakeholders, alle mit eingeladen, viele, viele Stationen, die uns dann begleiten werden, das abzuholen, in einen Grundplan zu gießen und mit dem noch einmal durchzugehen, weil das muss man schon gut planen. Ja, weil das ist eine lange Strecke, das ist nicht eine Praterstraße, sondern das ist wirklich eine lange Strecke, die bis rauf geht und die auf Etappen umzubauen. Aber schon mit den Gedanken, was ist die gesamte? Aber mit den Etappen dann die nächsten Jahre eins nach dem anderen Stück für Stück zu verbessern. Natürlich mit einem Kernstück anzufangen, wo viele Schulen sind, wo viele Begegnungen sind, wo Umschläge sind, das heißt, wo Magistrat ist, wo viele Ärzte sind und viele Sachen sind, auch in Infrastruktur, dort zu beginnen. Also das wird ein Riesenpackage. Ich glaube, da habe ich den doppelten Rucksack dann oben auf der Praterstraße, auf der Taberstraße und das gefällt mir schon.
Darf ich kurz dazwischen funken, was wäre denn der Wunsch des Bezirksvorstehers oder eine Idee, wie die Taberstraße aussieht?
Die Taberstraße soll trotzdem eine Einkaufsstraße bleiben. Das soll ja belebt werden mit den Umbauen, zumindest dass auch Parkflächen da sind, aber auch Ladezonen da sind, Begrünungselemente eingebaut werden, vielleicht auch die Gehsteigkante, weil ich denke ja von Hausmauer zu Hausmauer, dass man da wirklich vielleicht eine Achse verschwinden oder verengen kann oder verbessern kann. Aber viel Grün hineinbringen, Sitzmöglichkeiten, Schattenmöglichkeiten, Hydranten, Wasser und vieles mehr. Landsplatz, also das sind so Punkte, Gretlerstraßen nach hinten, weil ich gehe ja nicht nur von der Taberstraße aus, sondern ich gehe von den Nebenadern auch aus. Und somit wäre auch dann die obere Augartenstraßen dabei und vieles mehr. Also das wäre schon eine große Herausforderung. Aber das sind so Sachen, es muss belebter werden, es muss bunter werden, es muss auch begrünt werden, es muss Infrastruktur geleistet werden, auch Parkflächen, Ladezonen für den Teil. Und man muss sie auch wieder als Herzstück wahrnehmen und als Einkaufsstraße.
Und welche Rolle spielt da Verkehr, nämlich auch der Durchzugsverkehr? Also niemand, der dorthin fährt, um einzukaufen oder in die Schule zu gehen, sondern einfach durchfährt in den ersten?
Das wirst du nirgends verhindern, weil das wirst du auf der Franzensbrücke nicht verhindern, auf der Nordbahnstraße nicht verhindern und auf der Praterstraße nicht verhindern. Also das werden wir nicht. Aber wir haben es ja auch geschafft auf der Praterstraße, dass der ganze, nach dem Umbau, der ganze Verkehr nicht mehr wirklich hineinfährt, sondern nur mehr, ich sag, 2/3 nur mehr drinnen sind in den Sachen. Und das ist auch keine gute Voraussetzung, dass wir Franzensbrücke aufgemacht haben mit den Zusatzinformationen, dass es auch in die Stadt geht. Ja, weil die Franzensbrücke viel breiter ist, ja, das viel mehr aufhalten kann. Aber bei der Taberstraße wirst du das auch nicht schaffen. Ja, und ganz zumachen und gar keine Autos reinlassen, das wird's nicht funktionieren, auch nicht bei mir. Ja, das ist auch nicht der Wunsch der Menschen. Ja, das ist ein Wunsch der Menschen, dass sie die Taberstraße wieder vorfinden, dass sie sich wohlfühlen drinnen. Und die Elemente, was ich jetzt erst gesagt habe, sind auch Wunschelemente, aber ich zeichne jetzt kein Bild und kein Rendering hinaus, weil das wäre unfair. Das wäre echt unfair. Ich habe das gesagt, ich sage das auch bei den Leuten immer, das stelle ich mir vor. Ihr seid jetzt die Architekten des neuen zukünftigen Taborstraßenteils. Und die MAs und die Stadt wird schauen, dass man das, was umzusetzen sein kann und was nicht geht, aber auch zu sagen. Also auch ehrlich umzugehen damit, das können wir dort nicht machen. Aber ich möchte jetzt kein Bild bauen, sondern nur das einzige Bild ohne Bild. Wir brauchen Sitzgelegenheiten, wir brauchen Beschattungen, wir brauchen trotzdem Lade- und Parkzonen, dass das aufgenommen wird. Wir brauchen die Zu- und Abfahrten, dass die auch die Garagen weg sind. Es sind ja nur wenige mehr, muss ich auch dazu sagen. Die Nebenadern mitzunehmen, also die Nebenstraßen, was nur dazu kommt, auch die Parkanlagen aufzuwerten, öffnen, aufzumachen, auch begehbar zu machen. Ja, das ist so wie der Landsplatz, der ist ja auf einer Seite zu, da kannst du nicht mehr reingehen, der muss begehbar sein. Diejenigen breiten Straßen mit Begrünungselementen auszustatten, ja, aber trotzdem noch befahrbar zu lassen, weil wir um die Straßenbahn wird bleiben. Ja. Und es wird auch dementsprechend auch gewünscht, dass es ein bisschen die Übergänge mehr gibt. Das ist auch einer der großen Elemente. Also zum Beispiel ist damals versäumt worden, bei der Lessinggasse einen Übergang zu schaffen. Das ist damals so. Es war damals nämlich angedacht vor uns, unserer Zeit noch, dass man dort noch schaut, weil auch viele vom Augarten reinkommen auf die Lessinggasse. Deswegen hat man ja damals auch die Pflasterungen rausgezogen, dass dieser Übergang kommt. Das werden wir auch reinnehmen müssen. Ja, wir werden Zwischenübergänge machen müssen. Ja, wir werden auch die Heinestraßen teilweise reindenken müssen. Die Heinestraßen auch sowieso. Aber die Taborstraßen wird einer der großen Herzstücke der Umbauarbeiten der nächsten Jahre werden. Plus die Hollandstraße und Leopoldsgasse. Ja, das ist nämlich auch ein lang, lang, langer Wunsch. Und ich bin gekommen, drei Tage da gesessen, habe schon die ersten Anfragen, na, können wir jetzt die Hollandstraße umbauen? Sage ich, eins nach dem anderen. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Ja? Aber Hollandstraße, Leopoldsgasse ist auch so ein Bereich und die obere Augartenstraße mit den Parkbereichen auch für die Schulen freizugeben und vieles mehr. Ein bisschen zu beruhigen, auch in den Bereichen.
Stichwort Taborstraße, da gab es einen Umbau jetzt erst durch die Linie 12. Die Kreuzung stellt sich jetzt aber als ziemlich problematisch heraus für die Fußgänger, nämlich also die Nordbahnstraßen queren und die Autos, die dann relativ schnell, weil es eben kein 90-Grad-Kurven ist, rüber
machen.
Kann man da noch irgendwas verbessern, weil es wirkt wirklich querlich.
Ich habe gestern erst das Gespräch, ich habe die MA33 bei mir sitzen gehabt und die MA46 und da habe ich gesagt, es ist nett, dass sie mir das markiert haben, nur ich bin jetzt am Nachmittag, am Abend öfters dort vorbeigefahren, auch mit dem Auto und ich habe die Situation dann zweimal jetzt vorgefunden, am Abend auch, wenn du von der Taborstraße abbiegst in die zur Dresdner Nordbahnstraße, ist auf der linken Seite nochmal, weil das hat nämlich gar keiner erklärt, das hat mir ein bisschen geärgert, auf der linken oben Seite ein toter Fleck, ein Lichttotfleck. Das heißt, dort wird nicht mehr beschienen. Entweder ist die Lampen kaputt oder die Lampe noch nicht eingebaut. Das habe ich gestern da immer 33 gesagt, das geht nicht. Das muss ausgeleuchtet. Dieser Kreisteil muss ausgeleuchtet sein, weil sonst fliegen das nicht schon. Da immer 46 habe ich auch mitgegeben, ob mir das, auch wenn es jetzt neu markiert ist, was ein bisschen irritierend ist, die Bauzäune und alles, was ein bisschen da wirklich ein Irritierungspunkt ist, hat aber mit dem nichts zu tun, wenn ich in das Auto steige, nach der STVO fahre, einen Führerschein besitze, muss ich mich auch nach dem halten. Punkt. Und als Autofahrer ist das schon eine Situation, wenn du reinkommst, siehst du nicht gleich diese Markierungsteile.
Ja.
Und da habe ich jetzt gebeten, ob man nicht überprüfen kann, ob diese Markierungsteile nicht rot eingefärbt werden. Damit du wenigstens einen Punkt einmal wahrnimmst. Und dieses Lichtsignal, dieser Blinker, der ist, oh Mann, das ist lieb. Es gibt keinen größeren, aber ich habe ihnen auch mitgegeben, ob eine neue Überlegung ist, den Platz noch besser zu beleuchten, beziehungsweise auch abzusichern. Nicht nur mit Markierungen. Ich weiß derzeit nicht, ich bin jetzt nicht der Fachexperte von Lichttechnik, aber ich weiß, wenn mehr Licht wäre oder das mehr markiert wäre, das ist ich ersehe, wenn ich abbiege, sofort diese Markierung wahrnehme, ja, dass man das machen kann. Und das wird jetzt da auch von gestern, habe ich das noch mitgegeben, weil das ist echt ein Punkt, der nicht lustig ist.
Dort, ich bin aber tagsüber schon fast zweimal.
Ja, aber die Markierung siehst du trotzdem am Tag auch nicht. Also wenn die rot markiert wäre, wenn es am oben noch reflektierend wäre mit diesem Teil drinnen, mit dem Granulat, dann ist es auch vielleicht noch besser. Wir werden schauen. Das ist auch schon
deppern. Die Phasen zu trennen. Ne? Also dass die Fußgänger grün.
Ja, aber das wirst du auf diesen riesengroßen Kreuzungsplateau nicht schaffen. Also wir haben auch die MA33 gebeten zu schauen, welche Schaltungen jetzt extra wären. Du würdest vieles verlieren auf der Kreuzung, dann wird es noch länger dauern.
Ja, klar.
Ja, und ich würde nicht, dass die Leute lang stehen mit ihren Koben dort. Ja, das möchte ich auch dazu sagen. Man schon unbedingt einsteigen, die Autos.
Immerhin haben sie jetzt gesagt, bitte Straßenbahnschaltung, das muss man schon sagen.
Ja, schon. Ne? Und wir haben bei unserer Seite, das ist völlig im 20. Jahr komplett noch unsere alliierten Teil ja schon umgebaut, auf den Teil, das muss man schon sagen. Und ich glaube, dass das auch, wenn drüben anders gebaut wird, dass das markanter ist, diese Kreuzung. Auch auf diesem Plateau, wo noch nicht gebaut worden ist. Deswegen sage ich, diese Baugitter, das ist nur ein heikler Punkt. Aber die 46er und die 28er und die 33er sind dran. Gestern wieder nach dem Gespräch, wo ich sie gebeten habe, dort noch mal ein Auge drauf zu werfen, dass das dort noch sicherer wird, weil auch mit den Markierungen hat es nicht so geklappt, wie man es sich vorgestellt hat. Die Lichttechnik ist auch nicht das, was ich mir vorstelle. Und da werden wir noch Verbesserungen machen müssen. Müssen, nicht tun.
Eine andere Baustelle, die jetzt keine Baustelle ist, aber weil wir hier im zweiten Stock sitzen, ja, und unten im Erdgeschoss reinkommt, geht man ja durch eine Zeitmaschine zurück in die 50er Jahre. Sozusagen die Leute,
ich glaube, ich war schöner.
Sind alle sehr nett, aber es macht da doch ein bisschen einen gruseligen Eindruck. Wird daraus in nächster Zeit umgebaut?
Also ich bin gekommen, ja, nicht nur um zu bleiben, sondern auch das Haus zu renovieren. Ja, und wie ich gekommen bin bis heute, habe ich an die 60, 70 Sitzungen gehabt, Begehungen in diesem Haus. Das Haus ist jetzt in der Etablierung, dass mir gestern die Pläne auch noch gezeigt wurden, wie das neu ausschaut, wie die neue Bezirksvorstehung ausschaut, wie die Einteilungen sind, wer da drinnen ist, noch nicht alle fertig, aber wer da reinkommt. Also die Generalsanierung wird im Frühjahr 2027 das Haus umgebaut. Wird dann nicht knapp 2,5, 3 Jahre dauern, wir werden dann wieder zurückziehen als Bezirksvorstehung, weil ich gesagt habe, wir haben uns ja den Karmelitergasse 9, ist ein etablierter für alle, ein etablierter Adressteil, dessen wollen wir auch haben. Und das wird dort sehr umgebaut, vieles, Eingangsbereich, also wird noch umgebaut, da wird auch ein Lift drinnen stattfinden, gleich in den Eingangsbereich, du kannst dann durchgehend fahren, aber auch in das Erdgeschoss und vieles mehr. Also da werden 3 Lifte insgesamt eingebaut, es wird ausgebessert, wird generalsaniert, es wird oben das Dach teilweise ausgebaut, Denkmalschutz darfst du nicht alles ausbauen. Das Museum bleibt doch da, das schiebt man rauf in die obersten Etagen. Wir werden auch etabliert in den ersten Stocken, also Erdgeschoss wird es den Sitzungssaal geben, erster Stock, so in dem Bereich. Jetzt einmal in der Vorbesprechung. Wenn sich dann irgendwo noch ein Stock was geändert, ist das was anderes. Aber wir werden da bleiben. Es wird super umgestaltet, neu generalsaniert, aber 2,5 bis 3 Jahre wird es dauern. Also ich sage jetzt einmal, 27 wird es 29, auf 30 wird dieses Haus dann wieder übergeben.
In der Zwischenzeit weichen,
wir aus. Wir haben jetzt einen Roten Sterngasse, wo jetzt die Akademie drin ist, die wird ja woanders hinkommen. Wir werden dann da hinüberwandern, die Umbauzeiten. Ja. Aber das war ein harter Weg dort hin. Ja, weil meine ganzen Vorgänger haben schon diskutiert drüber. Und das war echt, dass wir das jetzt noch etablieren und auch sagen können, wann der Umbau beginnt. War eine lange, lange Phase. Aber ich bin froh, dass wir das jetzt geschafft haben und das hat das Haus auch verdient. Es ist ein schönes Haus, aber schon sehr, sehr in die Jahre gekommen und das kann man verbessern.
Wenn wir im Haus sind, wie empfindest du die Stimmung im Bezirksrat, in der politischen Arbeit, Zusammenarbeit, wenn es eine solche gibt?
Also ja, die gibt es zum großen Teil. Also viele Parteien haben immer wieder auch bei mir Sprechstunden, sage ich jetzt nicht, aber wir sprechen miteinander, wir telefonieren, haben Sitzungen, Austausche und vieles mehr. Also da funktioniert es gut. Bei manchen funktioniert es halt nicht so gut. Ja, das ist schade, weil wir sind alle gewählt von Bewohnern, ich habe das zuerst schon gesagt, von Bewohnerinnen und haben eigentlich eine Arbeit zu leisten. Und nicht nur zu streiten oder wem auch permanent zu nerven, sondern ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, zusammenzuarbeiten. Und mit dem großen Teil dessen und haben wir das auch geschafft und ich bin echt froh drüber. Wir haben erstmalig jetzt dann nach langer Zeit, 4,5 Jahre, haben wir jetzt da um die Grünen oder wir auch dem nicht zugestimmt, einem Budget. Voriges Jahr ist es gelungen, dass alle Fraktionen dem Budget zugestimmt haben. Ob das jetzt mit dem Wahljahr zusammenhängt oder mit dem, dass halt ein gutes Budget entstanden ist, das lasse ich jetzt offen. Ich glaube, dass hat jeder seinen Obolus drinnen. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, mit allen Fraktionen, mit allen Parteien auch ein gutes Arbeitsverhältnis zu haben. Und ich habe das von Anfang auch meine Hände ausgestreckt. Also meine Türen waren offen und sind sie noch immer. Also derjenige oder diejenige, die
ein Zusammenarbeiten auch als ernstzunehmend macht und dort auch mit uns gemeinsam oder mit allen anderen Fraktionen, es muss ja nicht nur mit mir alleine, weil es gibt ja auch Situationen, wo nicht nur mit der SPÖ zusammengearbeitet wird, sondern andere Fraktionen zusammenarbeiten, das kommt ja auf die Themensettings an, aber zum großen Teil gehen wir schon einen gemeinsamen Weg. Ich nenne es nur mit der Benennungsgruppe. Ich habe, wie ich gekommen bin, es so eingepflegt, dass die Fraktionen, alle Fraktionen bei der Benennungsgruppe dabei sind. Benennung öffentlicher Räume, Frauen, wir haben das auf die Frauen. Also mein Credo war, noch Frauen zu benennen, weil wir sehr hinten hinken mit Namensbenennungen für Frauen. Und wir haben super tolle, engagierte Frauen, politische Frauen, aber auch künstlerische Frauen gehabt, die auch Geschichte geschrieben haben. Und die haben wir in dieser Gruppe. Wir benennen dort auch die Anträge nach diesen Menschen. Große war zum Beispiel meine Donaupromenade. Nach 9 Frauen, das war eine der größten Ausarbeitungen, die wir gemacht haben, da war die Marion Gebhardt sehr beteiligt daran, dass das ausgearbeitet ist. Und das freut mich wirklich, dass der Donaukanal auch nach Frauen benannt worden ist, Abteilungen. Und diese Benennungsgruppe arbeitet viel. In 4,5 Jahren haben wir 24 Anträge gehabt, 20 nach Frauen, einen nach Geschwisterpaar und 2 Männer dazu noch. Also, was dann gekommen ist. Also, einer ist noch offen. Also, das sind dann nicht 24 oder 23, aber 24 Anträge in 4,5 Jahren, das ist nicht wenig. Diese Arbeitsgruppe tagt, wir einigen uns auf einen Platz, auf eine Örtlichkeit mit einem Namen oder mit Sigmund Freud, die wollten wir Sigmund Freud, das wollten wir nicht haben, das ist ein Freudplatz, solche Sachen, aber das etablieren wir, dann wird ein Antrag geschrieben, der Antrag nimmt einen Lauf nicht gleich in die Bezirksvertretung, weil dann müssen wir noch diskutieren drüber. Der Antrag wird gemeinsam hier diskutiert, wird dann in die Kultur geschickt, dort wird er dann abgestimmt und gesendet, wer dann auch noch rauf will auf den Antrag, in die Bezirksvertretung. Also da arbeitet die Zusammenarbeit 100%. Das ist auch eine Einigkeit mit dieser Benennung, ganz, ganz wichtig, dass wir gemeinsam damit umgehen. Und die funktioniert super toll. Also es gibt schon Ecken und Kanten, wo natürlich vieles verbessert werden müsste. Ja, auch.
Darf ich, bevor du deine letzte Frage stellst, aber ich hätte noch eine, ich hätte eben Ecken und Kanten, das ist ein super Stichwort, weil ich hätte schon noch eine persönliche Frage eigentlich. In meinem großen Freundesbekanntenkreis, der hier im Bezirk wohnen und die mal begegnet sind mit dir, kommst du im Allgemeinen eigentlich sehr ruppig rüber, muss man sagen. Also, und sollte ich wissen, ist das...
Du warst das selber.
Selber, genau. Wir sind auch schon zusammengebracht. Ja. Ist das bewusst so gewählt oder ist es vielleicht auch ein bisschen zu ruppig?
Also ich kenne die andere Seiten, wo es das nicht so angenommen wird, dass ich so ruppig bin. Es kommt darauf immer an, auch wie man mit dem Gegenpart umgeht, ja. Also das muss man auch dazu sagen. Ja, es ist ja, man hat schon ein bisschen, ich sage einmal, meinen alltäglichen Umgang, ein bisschen mit Respekt und ein bisschen auch mit denen umgehen. Aber nein, also ich finde das nicht. Ja, vielleicht in meinen Jahren ist natürlich mit den Abarbeiten natürlich vielleicht, wenn der eine das ruppiger Sicht, der andere Sicht ist auch charmant, der andere Sicht ist...
Hast du dich geändert in den 5 Jahren jetzt?
Also es ist schon ein Unterschied und das gebe ich auch allen anderen mit. Ja, es ist schon ein Unterschied, wenn du in der Verantwortungsrolle sitzt. Ja, und ich habe das aber bewusst auch schon als Bezirksrat gehabt. Ich bin ein Bezirksrat für alle gewesen. Mir ist das wurscht gewesen, welchen Couleur du angehörst. Wenn du ein Problem hast und zu mir kommst, dann wird schon ein Problem sein. Und dann werden wir das auch lösen. Und in den Jahren habe ich das einfach gesagt, ich werde keine Angriffe mehr machen. Ja, also persönlich ist schon gar nicht, sondern ich will das wirklich rein sachlich und fachlich diskutieren, weil da geht es um die Politik des Bezirkes, da geht es um die Menschen und nicht um uns zwar, wo wir uns da jetzt beflegeln könnten oder auf einen Kaffee gehen könnten, sondern da geht es wirklich um Menschen, die auch unsere Hilfe brauchen. Weil wenn diejenigen, die unsere Hilfe brauchen, denen wir die Hilfe nicht geben, haben sie ein Problem. Weil diejenigen, die sich eh selber richten können, die werden uns eh weniger ansprechen oder dementsprechend. Nein, aber ich bin geändert, ich habe mehr Kilos, ich bin sehr erfahrener, muss ich auch dazu sagen, mit manchen Sachen und du gehst auch mit Sachen oder Projekten oder mit Themensettings anders um, weil du dreimal, viermal nachdenkst, ob das gescheit ist. Aber ich bin auch der Mensch, der sich so geändert hat, ich möchte auch die Projekte durchziehen. Ja, ich sage das ganz offen bewusst, weil sonst sitzt man noch 5 Jahre da bei einem Projekt. Aber nein, geändert ja, aber ich glaube, dass es auch dementsprechend mit dem Alter zum tun hat. Wenn das Alter kommt, wird man auch ein bisschen, sag ich mal,
ruhiger bei manchen Themen. Aber es kann natürlich auch, ich bin auch ein sehr streitbarer Mensch, ja. Das ist auch, meine Stadtregierung kennt das sehr gut. Mit denen die Auseinandersetzung glauben, sie müssen gegen die Leopoldstadt schießen, sind sie warm anziehen. Die zieht sogar manchmal das Sakko dabei aus, weil das wirklich eine Diskussion ist, die ich nicht zulasse. Ich lasse mich auch nicht erklären von anderen Bezirken, wie die Bezirke funktionieren in meinem, ja. Und da haben wir schon unsere eigene Verantwortung. Ich finde das auch gut. Ein bisschen zu ändern ist auch gut, aber ich bin auch sehr ruhiger geworden, sehr nachdenklicher bei manchen und gehe auch die Projekte strikt an und ziehe sie auch durch.
Wenn jetzt eine gute Fee kommt und sagt, Alex, du hast einen Wunsch frei für den Bezirk, der wird dir erfüllt. Was würdest du dir erfüllen?
Für den Bezirk ein doppeltes Budget. Da könnte man viel mehr und relativ rascher umsetzen, wir werden unabhängiger. Ja. Also ich glaube, dass das viel mehr Budget für die Projekte, und es sind so viele Projekte, die wir haben und noch vorhaben. Und da gibt es ja nicht nur das, was ich jetzt genannt habe. Das ist ja ein Abklatsch so vielen, ja. Weil wir haben letztes Mal geredet, 53 Projekte, die ich umgesetzt habe in 4,5 Jahren, auch von kleinen bis zu großen. Also wenn eine Fee kommen würde, würde ich mir gerne meinen Geldtopf für den Bezirk zum Umbauen oder zu gestalten, verdoppeln. Und das wäre eine super tolle Geschichte. Was verdreifacht ist, bin ich auch nicht okay. Aber das wäre so eine, also wenn man mir viel Geld zur Verfügung stellt, dass man relativ rasch die Projekte durchzieht, dass die Leute dann auch viel mehr Ruhe haben, auch wieder mehr baustellenfreie Geschichten haben, dann würde man das schon wünschen, weil das ziehen sie dann ab durch die Jahre. Aber das wäre so ein kleiner Wunsch. Ja, nicht für mich, ich brauche nichts.